Was zur Hölle? Was machst du da?
Wir bringen heute eine neue Review-Folge zu Rebirth raus. Ich muss Werbung machen. Raus auf die Straße. Werbung.
Ist das eine Kuhglocke?
Ja, für die Aufmerksamkeit.
Und warum klingelst du wie ein Albtraum aus einem Schweizer Souvenirshop?
Ich habe hier noch 12 Rasseln, 3 Fahrradklingeln, ein Windspiel und das Free-Hux-Schild. Das habe ich auch noch.
Okay. Puh, warum ein Windspiel?
Ja, passive Werbung. Wenn ich stillstehe, arbeite ich auch.
Was zur Hölle ist das da?
Das sind die Hundewelpen. Die Kinder lieben sowas.
Aber ich werde bereuen, dass ich frage. Aber warum?
Ja, hallo. Rebirth. Rebirth ist ein Plättchenlegespiel.
Ja, richtig, okay.
Plättchenlegespiele lassen unsere Abrufzahlen einbrechen. Zack, 30% minus. Das muss ich ja irgendwie kompensieren.
Mit einer Kuhglocke und mit Hundewelpen?
Ich bin noch nicht ganz fertig übrigens.
Oh nein, oh nein, oh nein.
Ich habe außerdem einen Bauchladen. Hier, ja, auf dem steht, ich bin verzweifelt. Scannen Sie hier den QR-Code bitte. Ja, und ich ziehe auch dieses Kostüm hier an.
Warum bist du als Plättchen verkleidet?
Naja, ich bin das Spiel. Verstehst du? Meta-Werbung. Ich bin das Spiel.
Aha. Und okay, ich sollte nicht fragen. Und das Gummihuhn?
Ja, das ist der Aufrufzähler. Ist doch ganz klar.
Ich bin mir nicht sicher, ob das noch Marketing ist oder ein verzweifelter Hilferuf.
Ja, eigentlich beides. Das nennt sich Multichannel.
Aha.
Man tut, was man kann.
Bring bitte wenigstens die Welpen zurück, ja? Bitte.
Ja, ja, mach ich schon.
Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Ausflug in die bunte Welt nach der Apokalypse mit Rebirth. Willkommen zur Ausgabe 351 von Tabula Ludo mit ein bisschen Meta-Humor diesmal und meiner wunderbaren Partnerin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo, willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ist das so?
Nein, das ist nicht die erste Folge im neuen Jahr.
Zur ersten Review-Folge im neuen Jahr. Zur ersten Review-Folge,
das stimmt, ja.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der vergnügte Michael.
Ja, wir sprechen heute über Rebirth, ein Plättchenlegespiel. Und ich hoffe, ihr seid noch nicht alle wieder irgendwie rausgerannt und habt das Podcast-Ding wieder ausgeschaltet. Denn es geht um ein schönes Plättchenlegespiel von Frosted Games und von Rainer Kniezia, über das wir heute sprechen wollen. Und das Ganze findet statt in einer Apokalypse.
Nein, ja, in einer Postapokalypse und wir retten Schottland oder Irland und das ist es schon alleine wert. Und überhaupt, Plättchenlegespiele sind völlig underestimated von euch. Also nehmt euch ein Herz und hört dieser Folge zu, das ist wichtig.
Genau, ihr könntet was verpassen. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Spielregeln und dann sprechen wir darüber, wie wir das spielen wollten.
Wir machen erst den obligatorischen Werbehinweis.
Auch 2026 wieder kommen die Werbehinweise.
Genau, wir sind auch diesmal nicht gesponsert und wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ab in die Regeln. In Rebirth bauen die Spieler als schottische oder irische Clans die Welt nach einer Apokalypse wieder auf. Dazu bauen sie Energieanlagen, Nahrungsplantagen und übernehmen die Kontrolle über Burgen und Kathedralen. In jedem Zug legen die Spieler ein Plättchen auf eine Hexfeldkarte. Das Ziel ist es, durch geschicktes Auswählen der Positionen für die Plättchen die maximalen Punkte zu erreichen. Dabei können Gruppen aus Energie- oder Nahrungsanlagen angelegt werden oder über Mehrheiten die Kontrolle über Landmarken übernommen werden. Durch Zielkarten und die Übernahme von Dörfern können weitere Punkte erreicht werden. Die Partie endet, wenn die Spieler alle Plättchen platziert haben. Es gewinnt der, der die meisten Punkte gesammelt hat.
Ja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was in Rebirth so grob passiert. Wie ihr schon rausgehört habt, kann man entweder Schottland retten oder Irland. Das sind zwei Seiten des Spielplans und die haben leicht unterschiedliche Strategien und Regeln. Die Schottland-Variante ist die einfachere Variante, die weniger komplex ist. Die Irland-Variante erfordert ein bisschen mehr Grenzgrübelei.
Ja, also die Schottland-Variante ist auch die, die man von der Anleitung her gesagt bekommt, soll man zuerst spielen. Das Ganze wird so ein bisschen als Familienspiel vermarktet auch. Mhm. Wobei die Irland-Variante schon ganz stark so an dem Kennerspiel-Level kratzt. Ja.
Ja, das ist dann quasi die Variante, wenn die Familiengruppe sich aufgelevelt hat und anfängt, Schottland langweilig zu finden, dann kann sie auf Irland wechseln.
Genau, die Grundregeln sind dieselben. Aber es gibt so ein paar Regeln im Detail, da werden wir gleich noch drüber sprechen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Aber sprechen wir vielleicht erstmal über das Schottland-Spiel, also die Schottland-Seite des Spielplans. Das Ganze ist halt wirklich so ein klassisches Plättchenlegespiel. Und da geht es ganz viel um Mehrheiten. Also es gibt sowohl Mehrheiten um die Burgen drumherum und die Kathedralen drumherum. Da muss man halt, da sind ja immer 6 Plättchen drumherum sozusagen, um so ein Hexplättchen, das eine Kathedrale ist oder eine Burg. Und je nachdem, wer dann halt die Mehrheit hat von den darum gelegten Plättchen, bekommt dann halt die Burg. Bei der Kathedrale ist es ein bisschen anders. Bei der Kathedrale ist es so, sobald ich irgendwie da einen anlege, dann bekomme ich einen Kathedralenteil. Das wird dann so aufgestapelt.
Dann gibt es ein buntes Kathedralentürmchen.
Genau, dann wird da so ein kleines Türmchen gebildet. Da kann jeder Spieler jede Kathedrale genau einmal bekommen. Und dazu bekommt er dann jeweils eine Karte dazu. Und diese Karten sind Zielkarten. Das heißt, da sind dann drauf sowas wie halte das Dorf sowieso oder so.
Ja, halte die Mehrheit um eine bestimmte Burg, genau. Habe alle Kathedralen besetzt oder zumindest die Mehrheit oder habe die größte Nahrungsanlage auf dem Plan. Das sind dann eben so Ziele, die man dann eben geheim und individuell nochmal über diese Karten bekommt. Und dafür gibt es dann halt Punkte. Wenn wir jetzt über Plättchenlegespiel reden, würde ich gerne noch einmal kurz differenzieren, weil wir haben jetzt nicht hier so ein Spiel wie zum Beispiel bei Die Siedler von Catan. Ja, nee, doch, da habe ich auch den Plan schon fertig, aber er ist halt modular. Aber zum Beispiel bei Carcassonne fange ich ja an, mit Plättchen zu legen, um ein Startplättchen drumherum. Hier habe ich halt wirklich ein Spielbrett, auf dem der Plan von Schottland in dem Fall schon eingezeichnet ist. Und ich lege halt kleine Plättchen auf Hexfelder, die dort auf diesem Plan abgebildet sind.
Genau, und das Spiel fängt relativ flockig an. Ja? Also man bekommt halt Punkte für bestimmte Dinge. Wenn man beispielsweise dann, es gibt halt Energieanlagen und Nahrungsanlagen, das sind 2 verschiedene Plättchen. Und die kann man halt auf das Brett legen und wenn man eine Energieanlage oder eine Nahrungsanlage der Größe 1 hat, also ein Plättchen, bekommt man einen Punkt. Wenn man dann eins dazulegt, bekommt man dann 2 Punkte, weil dann da 2 Plättchen liegen, die zusammenhängend sind und so weiter. Und es gelten natürlich nur die eigenen Plättchen der eigenen Farbe. Ne? Und so kann man halt größere Dinger bauen. Und das sind auch wieder unter Umständen Ziele auf den Zielkarten. Also da sind sowas drauf wie, habe mindestens 3 Energieanlagen der Größe 3 zum Beispiel. Das ist auch so ein typisches Ziel. Und so legt man halt immer nacheinander ein Plättchen. Und der Zug ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, weil man hat genau ein Plättchen auf der Hand.
Man hat auch wirklich nur dieses eine Plättchen. Man hat nicht irgendwie 2, 3 oder 4, Nein. wo man dann überlegen muss, welches nehme ich. Man zieht als letztes von seinem Zug ein neues Plättchen und hat dann, bis man wieder dran ist, Zeit zu überlegen, was mache ich mit diesem konkreten Plättchen jetzt? Was ist für mich die beste Anlageoption?
Und das ist ja eigentlich was, wo ich ein bisschen ein Problem mit habe. Weil wenn ich so eine Spielanleitung lese, wo dann steht, ich habe eine Handgröße von 1, dann signalisiert das immer für mich so ein bisschen, ich habe nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ja? Weil ich habe ja nur dieses eine Plättchen. Und das muss ich auch legen. Ich kann nicht passen oder sowas, ja. Und es ist aber tatsächlich so, dass bei diesem Spiel, dadurch, dass es halt die vielen Möglichkeiten auf dem Brett gibt, dass das gar nicht auffällt, ja. Also man kann schon an viele verschiedene Stellen legen und man muss auch ein bisschen drauf reagieren, was die anderen Spieler machen. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass man dieses Plättchen am Ende seines Zuges zieht für den nächsten Zug. Dann hat man nämlich eine ganze Runde Zeit, sich zu überlegen, wo packe ich denn das jetzt hin, ja.
Ja, tatsächlich ist es so, dass gerade am Anfang, wenn der Plan relativ leer ist noch, hat man eine Vielzahl von Optionen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eben 2 oder 3 unterschiedliche Plättchen auf der Hand habe, dass das dann schon so für den klassischen Familienspieler so eine Deadlock-Situation im Hirn auslösen kann, weil er dann nicht weiß, soll ich jetzt lieber die Energieanlage oder doch die Nahrungsanlage oder soll ich vielleicht doch die Siedlung? Ha, was mache ich denn jetzt? Dadurch, dass ich nur dieses eine Plättchen habe, ist ganz klar gesagt, okay, du baust in diesem Zug zum Beispiel eine Nahrungsanlage und dann kannst du dich darauf konzentrieren zu sagen, okay, was macht denn jetzt hier Sinn? Versuche ich nochmal irgendwo eine Burg mit zu besetzen oder meine Mehrheit an einer Burg zu verstärken? Will ich meine bestehende Nahrungsanlage vergrößern? Will ich irgendwo eine neue anfangen? das ist schon so viel an Optionen, das reicht vollkommen aus, um einen eben so ein bisschen ins Grübeln zu bringen.
Das Spiel leitet einen auch so ein bisschen, denn manche Felder sind schon vorbedruckt mit Nahrungsanlage oder Energieanlage. Das heißt, auf diese Felder darf man tatsächlich nur eine Energieanlage oder eine Nahrungsanlage jeweils dann legen. Das heißt, da darf man keine anderen Plättchen legen. Es gibt aber auch Felder, die frei sind, wo nichts aufgedruckt ist. Da kann man dann ein beliebiges Plättchen hinlegen. Das ist auf der Irland-Variante tatsächlich noch ein bisschen freier. Also auf der Schottland-Variante ist relativ viel vorgegeben. Auf der Irland-Variante ist mehr sozusagen Freeform. Aber das gibt es schon und das macht das Ganze nochmal ein bisschen knackiger, weil man muss sich halt überlegen, wenn ich in diese Richtung ausbaue, meine Energieanlage, dann stoße ich aber hier an so ein Set von Feldern, die Nahrungsanlagen sind, da kann ich auf jeden Fall nicht mehr weiter ausbauen.
Ja. Ja,
das heißt, das muss man sich auch überlegen. Das Spiel ändert sich, finde ich, so ein bisschen im Charakter während des Spielens. Ja, am Anfang, so in der ersten Phase, wenn noch viel Platz ist überall, da ist es eher so, welche Strategie fahre ich denn jetzt am besten so langfristig?
Mhm. Ja?
Wo stecke ich sozusagen meinen Stock in den Boden? Ja? Also hier mache ich irgendwie ein Dorf auf, über die Dörfer haben wir noch gar nicht gesprochen. Oder hier mache ich irgendwie eine Nahrungsanlage auf, wo es ein bisschen eng ist. Ja, dann nehme ich mir das auf jeden Fall schon mal. Da ist das relativ unattraktiv für andere Spieler. Mit zunehmendem Spielverlauf wird das Ganze halt relativ eng und man legt, wenn man alle Plättchen gelegt hat, ist der Spielplan voll. Ja,
ja auch. Ja,
zumindest in der Schottland-Variante.
Ja, auch wenn man eben anfängt, mit der Kathedrale so erste persönliche Ziele zu ziehen, kann das halt auch die eigene Strategie nochmal beeinflussen. Wenn ich halt gar nicht darauf aus war, eine große zusammenhängende Nahrungsanlage zu legen und auf einmal ziehe ich das Plättchen, habe die größte Nahrungsanlage, dann fange ich vielleicht auf einmal an zu überlegen, weil das gibt mir dann nochmal 5 Punkte zusätzlich. Und eine große Nahrungsanlage selber gibt ja auch schon viele Punkte. Zu überlegen, boah, wie groß sind denn hier so gerade die Nahrungsanlagen? Kann ich bei mir vielleicht noch was ausbauen? Kann ich dem anderen vielleicht strategisch den Weg abschneiden, dass er die nicht größer machen kann? Da kommt dann eben nochmal so eine ganz andere strategische Tiefe rein.
Und zum Ende hin wird das Ganze eher so ein Puzzle.
Ja.
Da geht
wo
es
ist
dann halt
noch
drum,
Platz?
Genau, wo ist noch Platz? Und zweitens, was kann ich machen, um möglichst viele Punkte noch rauszuholen?
Ja.
Das war für mich immer das, und das war, ich finde, das Spiel wird immer besser zum Ende hin. Ja? Weil zum Ende hin muss man sich wirklich überlegen, lege ich jetzt da das hin, dann kann ich vielleicht das Ziel noch erreichen und dann kriege ich hier noch extra Punkte, dadurch, dass ich hier jetzt so eine Nahrungsanlage schon habe. Dann kann ich mir die Punkte hier holen oder lege ich die lieber da drüber und hole mir dann die Burg noch. Die Burgen, die man bekommt, also die gehen über Mehrheiten drumherum. Es sind am Ende des Spiels auch Punkte wert, sind 5 Punkte pro Burg, die man hat. Also es gibt auch noch so ein bisschen Area-Control da drin. Und das wird zum Ende hin, hat das so einen ganz starken Puzzle-Charakter, wo man denkt so, wo lege ich das jetzt am besten rein, sodass ich die Maximum an Punkte noch raushole, die noch möglich sind.
Ja, ja, was dann noch dazu kommt, ist, jeder hat seinen persönlichen Vorrat an Plättchen, also man zieht aus seinen Plättchen, dadurch ist auch immer ganz klar farblich erkennbar, wer hat wo was hingebaut. Auch man hat auch seine eigenen Burgen und Kathedralensteine, das ist ganz klar farbkodiert. Das führt aber auch dazu, dass man eben eine bestimmte Anzahl an Vorratsplättchen hat und aus denen zieht man halt dieses eine Plättchen. Und jetzt kann man ja noch so viele persönliche Ziele haben, die sich auf die Bildung von Dörfern, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, beziehen. Wenn ich aus meinem Stapel keine Dorfplättchen ziehe, kann ich auch keine Dörfer bauen. Dann muss ich Nahrungsanlagen oder Energieanlagen bauen, eben je nachdem, was ich gezogen habe. Oder umgekehrt, ich will jetzt eigentlich gerade hier ins Nahrungsanlagengeschäft einsteigen, weil ich da geile Ziele für habe, ziehe aber ständig Dorfdinger, die ich gerade gar nicht gebrauchen kann.
Ja, die Dörfer sind übrigens auch so ein Mehrheitenkonzept. Da gibt es dann so bestimmte Hexplättchen, die zusammenhängen. Und die darf man dann mit diesen
Hexfelder auf dem Plan.
Genau, Hexfelder auf dem Plan, wo man dann Dorfplättchen drauflegen darf. Und die Dorfplättchen gibt es halt in ein Häuschen drauf, 2 Häuschen, 3 Häuschen und 4 Häuschen. Und wenn ein Dorf komplett ist, also alle Felder des Dorfs ausgefüllt wurden mit Plättchen, dann wird geguckt, wer hat denn die meisten Häuschen auf diesem Dorf und der bekommt dann halt Punkte.
Ja, und dann gibt es da noch, was ich finde, einen ganz cleveren Regelmove. Weil wenn Patt ist, also beide gleich, also 2 Parteien nur in dem Dorf sind und beide gleich viele Häuschen haben, dann kriegt der die mehr Punkte, der eben nicht das letzte Plättchen gelegt hat.
Genau. Die in der Anleitung steht, du verlierst den Gleichstand.
Genau.
Wenn du das Plättchen gelegt hast. Ja. Es gibt noch so ein paar weitere kleinere Regeln, die Punkte berechnet werden.
Das ist so typisch Knizia und so dieses feine Austarieren, dass es dann nachher auch wirklich sich gut anfühlt, das Spiel zu spielen. Ja,
und das fühlt sich toll an. Also das Spiel macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben es auch in verschiedenen Spielerkonstellationen gespielt. Mit 2 Spielern, mit 3 Spielern, mit 4 Spielern. Und das funktioniert immer. Und ich habe auch am Anfang gedacht so, das ist doch wieder so ein Spiel mit so Gebietsdings und so weiter und Plättchen legen. Das funktioniert bestimmt super mit irgendwie einer bestimmten Spieleranzahl. Mit 2 Spielern wird das dann nicht funktionieren. Und wir haben es mit 2 Spielern gespielt. Das funktioniert genauso gut.
Ja.
Ja, da werden dann bestimmte Sachen abgedeckt. Das heißt, bei 2 Spielern sind bestimmte Felder auf dem Plan
mit. Schottland quasi physikalisch etwas kleiner gemacht.
Genau, aber das Spiel funktioniert trotzdem noch richtig, richtig gut. Und das Ganze ist so ein typisches Feelgood-Spiel, finde ich. Ich hatte sehr viel Spaß über die Feiertage, das mehrmals zu spielen. Und das ist so ein, das ist wieder mal so ein Spiel, was eigentlich total einfach ist und wo man denkt, warum ist da eigentlich nicht vorher schon mal jemand drauf gekommen? Das ist total easy. Aber es ist so.
Naja, ich glaube, da steckt schon
schön, das zu spielen.
Ganz schön viel Grips drin, um das wirklich so austariert zu haben.
Ja, das hab ich auch. Der Plan ist auch sehr diffizil.
Ja, also die genau zu bestimmen, wie viele Felder bedrucke ich jetzt vor mit Nahrungsanlagen und Energieanlagen, wie viele Burgen, wie viele Kathedralen, damit das alles Sinn macht. Was muss ich abdecken, wenn da jetzt nur eine Zweispielerpartie läuft?
Du willst bei solchen Sachen ja auch nicht haben, dass wenn dieses typische Problem, wenn das nicht perfekt ausbalanciert ist, dass du Bereiche hast auf der Karte. Der Erste, der sich da hinsetzt, ja, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, weil der
Kartenabschnitt einfach deutlich besser ist als der andere.
Und das hatten wir hier nicht. Also wir haben es oft gespielt und wir hatten nicht das Gefühl, dass es so ein Problem darin gibt.
Ja, also was ich halt auch noch so bemerkenswert fand, war dieses diese Balance auch zwischen klarer Bildsprache einerseits, aber trotzdem auch einer bisschen so einer Verspieltheit, weil du hast eben diese Burgen, das sind halt 3D-Burgen, die halt 3D gedruckt sind, würde ich jetzt mal vermuten, oder ja, so Minis, und auch die Kathedralen, wobei es mich ein bisschen verwirrt hat, dass die Burg so groß ist im Vergleich zur Kathedrale, weil eine Kathedrale ja eigentlich auch groß ist. Das löst sich dann aber auf, wenn man das erste Mal anfängt, Kathedralentürmchen zu bauen. Da wird dann klar, deshalb ist das so ein kleines, flaches Teil, weil ich die stapel die aufeinander und dann wird es insgesamt ein großes Gebäude.
Genau. So, wenn man dann die Schottland-Variante oft genug gespielt hat, um da keine großen Reiz mehr rauszuziehen.
Was bei uns noch nicht der Fall ist, aber wir waren natürlich neugierig und brauchten für unsere Bewertung natürlich auch die Erfahrung, wie ist das mit Irland?
Genau, deswegen, dann dreht man das Brett rum und dann bekommt man eine weitere Karte, nämlich die von Irland. Und da sind die Spielregeln ein bisschen anders. Die Grundregeln sind dieselben. Aber die Kathedralen sind jetzt sogenannte, jetzt muss ich selbst hier mal nachgucken, wie sie die nennen. Wir haben sie nämlich auch immer nur Kathedralen genannt. jetzt muss ich guck mal hier in der Anleitung, was der genau der Dings ist. Also wir haben es einfach Kathedralen auch genannt, aber das heißt laut der Anleitung Rundtürme.
Genau, Rundtürme.
Genau.
So ein bisschen mit der irischen Mythologie einhergehen.
Richtig. Und an jedem Rundturm liegt ein Rundturm-Bonusplättchen. Und dieses Rundturm-Bonusplättchen kann sowas sein wie, du machst noch einen Zug. Oder du darfst dir 3 Plättchen ziehen am Ende deines Zuges und darfst dir eins davon aussuchen. Oder du bekommst 3 Punkte. Oder du bekommst 13 Punkte. Und für bestimmte von diesen Plättchen, zum Beispiel die 13 Punkte, davon gibt es dann 3 Stück. Und man muss, um diese 13 Punkte zu bekommen, muss man ein eigenes Plättchen neben jeder dieser Rundtürme stellen, wo diese 13 Punkte drauf liegen.
Ja, also man muss die 3 Rundtürme ausmachen, wo die 13 Punkte liegen, was ja relativ einfach ist, weil so groß ist der Plan nicht. Und dann muss man es aber auch noch hinbekommen, an jedes dieser Felder eben eins seiner eigenen Plättchen zu legen. Und dann muss man es auch noch auf dem Kiwi haben, dass man realisiert, so jetzt habe ich an allen 3 mein Plättchen liegen, jetzt kriege ich die 13 Punkte, weil es gibt halt tatsächlich da auch Ziele, wo man dann so ein bisschen ins Schleudern kommt, wenn man verpasst, den Bonus zu deklarieren.
Genau, denn in der Irland-Variante ist es auch so, dass es erstmal primär keine geheimen Ziele gibt. Es gibt ein Rundturmblättchen, es gibt ja auch ein geheimes Ziel, also eine geheime Karte mit einem Ziel. Aber du hast insgesamt 8 Ziele offen auf dem Tisch liegen für alle. Und diese Ziele haben immer 2 Siegpunktwertungen unten. Und der Erste, der dieses Ziel erreicht, bekommt halt den höheren Siegpunktwert. Und wer das dann später erreicht, bekommt den niedrigeren Siegpunktwert. Das macht das Ganze deutlich komplexer, weil man muss sich bei diesen 8 Zielen erstmal genau damit beschäftigen, was gibt es denn da alles? Und man muss das die ganze Zeit mittracken. Und das macht die Komplexität ja aus bei der Irland-Variante.
Also eben dieses, was gibt es da? Wie erfülle ich das? Wie weit bin ich mit der Erfüllung? Also gerade sowas wie, verbinde mit deinen Plättchen 4 Rundtürme oder 4 Burgen. Das kann dann im Eifer des Gefechts schon mal ein bisschen untergehen, dass man das eigentlich gerade schon geschafft hat, weil man ganz mehr darauf fokussiert war, eben noch dieses Burgfeld zu kriegen und gar nicht realisiert, oh, ich habe jetzt hier 4 Burgen miteinander verbunden.
Genau. In der Schottland-Variante kann man theoretisch auch 8 geheime Ziele bekommen, weil man 8 Kathedralen hat.
Ja.
Ja. In der Irland-Variante liegen diese 8 Ziele quasi schon auf dem Tisch für alle. Ich fand, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Variante fand ich cooler? Ich fand die Schottland-Variante eigentlich besser, weil für mich, wir hatten auch drüber gesprochen schon, ich finde der Benefit von diesem Spiel, das, was ich toll finde an dem Spiel, ist, dass das so schön leichtgewichtig ist. Man kann da sitzen, kann einen Kaffee trinken und dann kann man sich schön irgendwie überlegen, wo lege ich das nächste Plättchen hin. Ja, die Züge sind kurz, aber auch nicht zu kurz. Ja,
ja, und jeder Zug fühlt sich irgendwie belohnt an, weil entweder kriegst du gerade eine Burg oder du kriegst über die Kathedrale eine Karte.
Oder du gehst oder in deiner Agenda weiter.
Ja, oder du kriegst wenigstens einen Punkt für das eine Plättchen, das du gelegt hast. Oder du weißt, okay, ich habe jetzt hier meinen ersten Claim in einem Dorf platziert, da kriege ich später auf jeden Fall Punkte für. Das fühlt sich halt sehr, ja, belohnt und damit glücklich machend an.
Genau, und bei der Irland-Variante war ich die ganze Zeit so ein bisschen so, da gab es doch so ein Ziel irgendwie. Es gab doch hier so ein Ziel mit Verbinden von Türmen. Welches war das dann nochmal? Nochmal gucken. Ach ja, genau, das Ziel war das.
Ah, ja. Mist, das hat die Kate jetzt schon erfüllt, da kriege ich nur Platz 2. Lohnt sich das jetzt wirklich noch oder sollte ich was anderes tun?
Also, die Irland-Variante entwickelt die Schottland-Variante wirklich logisch weiter. Also, wenn ich jetzt eine Erweiterung machen würde, wenn in dieser Box nur die Schottland-Variante ja drin wäre, ja, dann würde ich die Irland-Variante als logische Erweiterung Erweiterungspack sehen, dass man später nochmal extra verkaufen kann. Insofern Kudos für Frosted Games. Das ist quasi eine Erweiterung, die direkt mit in der Basis-Dings drin liegt. Ich hätte das Spiel auch total gut gefunden, wenn es nur die Schottland-Variante gegeben hätte. Das wäre auch völlig fein gewesen für mich.
Ja.
Das ist schon ein richtig gutes Spiel. Wenn ich das jetzt aus dem Schrank holen würde, würde ich immer sagen, lass uns Schottland spielen. Weil die Irland-Variante ist mir dann doch so wieder so ein, die nimmt wieder so ein bisschen so Leichtigkeit raus, finde ich.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn man jetzt mal genauer guckt, was macht die Irland-Erweiterung oder was hat die an Zusatzmaterial, weil bei Erweiterung muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, was ist denn jetzt das Zusatzmaterial? Okay, du hättest den neuen Plan von Irland. Mhm. Und du hättest diese Bonuspunkte-Plättchen, die du auf den Plan legst. Und dann hättest du eben, ich weiß nicht, ich glaube 8 oder 10 von diesen Zielen, wo diese Markierung drauf ist, was der höhere Wert und was der niedrigere Wert ist. Aber ansonsten hättest du ja nicht viel neues Material da drin gehabt. Insofern muss ich sagen, dass ich möglicherweise bei dem Kauf einer solchen Erweiterung gedacht hätte, boah, das ist jetzt aber ein bisschen wenig.
Ja, man hätte da natürlich alternativ auch hingehen können und sagen können, es gibt auf der anderen Seite einen weiteren Plan mit denselben Regeln von Schottland. Ja, weil ich glaube, das könnte unter Umständen, wenn man es wirklich sehr, sehr, sehr viel spielt, dann doch vielleicht ein Nachteil sein, dass das Spielbrett quasi fix ist.
Ja.
Dass man irgendwann sozusagen sich jetzt irgendwie totgespielt hat mit dem Schottland-Plan, dass man vielleicht was Neues findet. Aber vielleicht kommt da ja auch noch ein Rebirth und Rainer Knizia hat ja sogar gesagt, dass es dieses Jahr, also 2026, da noch was geben wird. Entweder eine Erweiterung oder einen zweiten Teil oder irgendwas Ähnliches, das ist noch nicht so richtig klar. Das heißt, da wird noch was nachkommen. Und ich hoffe das wirklich und das wird auf jeden Fall in die Sammlung gehen.
Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass man diese 2 Optionen hat, die eben eine etwas leichtgewichtigere, wo man dann eben auch sagen kann, okay, ich habe jetzt eigentlich hier gar nicht Lust, hier ins Grenzgrübeln einzusteigen, sondern ich möchte das locker flockig spielen. Dann spielt man halt die Schottland-Variante. Und wenn man dann halt sagt, boah, nee, jetzt will ich hier mal so was richtig Forderndes haben, dann kann man dann halt eben die Irland-Variante spielen. Oder eben man wählt das, was einem gerade mehr Spaß macht. Oder wenn wir jetzt beim Familienspiel sind, wenn man vielleicht als Erwachsene das im Duo spielt, also als Duell quasi spielt, zu zweit, dann nimmt man vielleicht eher die Irland-Variante. Und wenn man dann die Kinder mit dabei hat, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, hat man immer noch die Schottland-Variante, die man spielen kann. Also dieses Spiel eröffnet einem extrem viele Möglichkeiten. Und ich möchte mal wetten, dass man die Irland-Karte auch mit Hausregeln als Schottland-Variante spielen kann.
Vielleicht, ja. Ja, ansonsten, das Material ist super. Also toll gemachtes Artwork. Das Titelbild finde ich super. Das Artwork auf der Karte selbst ist cool. Also das ist alles so schön positiv. Ist alles sehr hell, sehr grün und so weiter. Wir sind ja auch in einer Postapokalypse, in der wir mit dem Einklang mit der Natur die Zivilisation wieder aufbauen.
Genau, wir machen nur hier schonende Energiegewinnung mit Wind- und Wasserkraft und wir pflanzen natürlich ökologisch an.
Genau, und also ich finde das Artwork super, ich finde das Material super. Man hat sogar dran gedacht, dass das Spielbrett hat so eine kleine Abrundung, sodass man es einfacher aus der Packung rausnehmen kann. Also wirklich schön gemacht alles. Ich bin super zufrieden damit. Ich finde es auch vom Preis her, Preis-Leistungs-Verhältnis super.
Ja. Ich finde es auch super schön. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ich habe über den Titel Rebirth im ersten Moment nicht nachgedacht, was der mir vielleicht sagen möchte. Und habe mir auf das Cover geguckt und hatte da eigentlich erstmal so das Feeling, ich bin hier mehr so in einem Fantasy- oder Mittelalter-Setting. Das war so meine erste Assoziation, wenn ich das Cover gesehen habe. Und dann habe ich was von Postapokalypse gesehen und habe gedacht, wenn ich das Wort Postapokalypse höre, denke ich eigentlich eher an sowas wie Rise of Wasteland oder irgendwas in der Richtung.
Vendetta.
Ja, oder Storm Raiders oder irgendwie sowas.
Wir reden hier von dem Genre des Biopunks.
Ja, also ich hatte eine falsche Assoziation und habe gedacht, boah, das Cover holt mich da jetzt bei dem Thema Postapokalypse im ersten Moment nicht ab. Dann habe ich den Text weitergelesen und habe gesagt, wir sind also dabei, das jetzt total ökologisch wieder aufzubauen. Und dann war ich dann auch abgeholt und habe gedacht, ja, dann passt das auch alles wieder zusammen.
Ja, wobei, also ich meine, das jetzt kann man natürlich argumentieren, so richtig thematisch ist das Spiel nicht. aber ich finde, es ist thematisch genug. Wir bauen halt Plantagen und sowas, ja. Insofern ist das gut für mich. Ich finde, das Cover ist toll und ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, denn wenn man von weitem guckt, sieht man halt eine Burg mit Fahnen und so weiter und hat so ein Mittelalter-Feeling. Wenn man dann näher rangeht, sieht man, dass in dieser Burg halt so Gewächshäuser sind und so weiter und dass da ein Luftschiff angedockt ist. Und wenn man noch ein bisschen näher geht, sieht man, dass da Windräder im Hintergrund sind und so. Also diese Sci-Fi- Fantasy-Crossover-Geschichten sind da schon sichtbar, allerdings, wenn man ein bisschen näher rangeht. Und ich finde, das Spiel ist es wert, auch da näher ranzugehen.
Absolut. Also lasst euch da nicht verwirren, sondern gebt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance.
Auch wenn es ein Plättchenlegespiel ist.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Ja, also das ist so unser Eindruck von dem Spiel gewesen. Jetzt gucken wir mal, was denn die Zahlen, Daten, Fakten so hergeben.
Ja.
Es ist ein 2-4-Spieler-Spiel. Die Community sagt, beste Spielerzahl ist 3. Ich finde, es hat auch zu 4 super funktioniert.
Es hat auch mit 4 super gepasst. Also man hat wenig Downtime, weil man halt wirklich überlegt, auch schon, während die anderen dran sind, was macht man jetzt?
Ja, man hat hin und wieder auch die Situation, dass man denkt, Mist, da wollte ich doch hin. Ich muss jetzt nochmal neu überlegen.
Was ja eigentlich cool ist. Ne?
Was ja auch cool ist, genau. Spielzeit 45 bis 60 Minuten, können wir bestätigen. Offizielle Altersangabe ist 10. Die Community sagt, kann man auch schon ab 8 spielen.
Ja.
Bei der Schottland-Variante würde ich sagen, geht auch schon ab 8. Wenn das jetzt nicht so ein ganz, ganz unaufmerksamer Dummbrösel ist, sollte das gehen. Ja, und dann haben wir eine Bewertung von 7,8.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also dem würde ich auch eine 7,8 geben. Ich finde es ein super Spiel. Das bleibt auf jeden Fall auch in der Sammlung. Und haben wir ja gemerkt, an Weihnachten, so welches Spiel nehmen wir denn mit zu den Kids und so? Ne? Dann haben wir gesagt, auch komm, wir nehmen das Rebirth mit. Das passt genau in diese, es ist ein Familienspiel, aber es ist trotzdem cool.
Und dann haben wir es gar nicht gespielt.
Dann haben wir es bei den Kids gar nicht gespielt.
Was hatten wir mit Annika da? Ach so, genau, wir mussten die in Altart einführen, Christian und Annika.
Genau, dann haben wir es alleine gespielt und wir hatten auch nochmal auf einem Brettspiel-Event hier noch ein paar Partien gemacht. Also ich finde das ein super Familienspiel und wenn ihr irgendwas sucht, was leichtgewichtig ist, was schön aussieht, was ein schönes Thema hat, was auch kein Thema hat, wo man irgendwie kämpfen muss oder mit Blut oder so, dann ist das genau das Richtige.
Ja, also ich würde dem Spiel tatsächlich eine 8,0 geben. Weil es hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat halt wirklich diesen Wohlfühlspot zwischen, ich kann hier Punkte optimieren und so Strategie ausbauen und auch so ein bisschen Wettrennen. Schaffe ich das, die letzte Kathedrale zu kriegen, bevor der andere sie mir wegschnappt? Weil ich habe hier dieses geheime Ziel, dass ich alle Kathedralen brauche. Ich muss diese Kathedrale noch kriegen. Das macht mir super Spaß. Ich finde es optisch sehr schön. Und es hat eine angenehme Spieltiefe, dass man nicht zu sehr ins Grinsgrübeln absackt.
Genau. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es für heute mit dem Review zu Rebirth. Und wir melden uns dann wieder zurück am Samstag mit einer News-Folge. Da gibt es ganz, ganz viele spannende News von Stonemaier Games. Die haben nämlich ihren Stream gemacht für ihre Jahresplanung dieses Jahr und haben ein bisschen verraten, was alles so dieses Jahr kommt. Und da sprechen wir am Samstag auch drüber.
Ja, wollen wir noch auf Post eingehen oder Notes, die wir gekriegt haben?
Ich würde sagen, das machen wir am Samstag.
Alles klar. Dann wünsche ich euch eine ganz, ganz super erste Januarwoche. Oder ja, wir sind schon fast in der zweiten Januarwoche. Und spielt auf jeden Fall was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.
Ich sollte nicht fragen. Und das Gunnihuhn?
Das Gunnihuhn.
Ich sollte nicht fragen. Und das Gunnihuhn?
Das Gunnihuhn.
Oh mein. Oh Mann.